Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Moin, ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte. Wir wollen dir die typischen Aufgaben eines oder einer Datenschutzbeauftragten vorstellen und dir zeigen, wie wir diese ganz genau bearbeiten. Ja, und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu Fragen stellen, mitdiskutieren und auch gerne eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einfach entweder einen Kommentar oder eine E-Mail. Und unsere Kontaktdaten, die findest du wie immer in den Shownotes. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Unternehmer vermutlich einfach nur nervt: Betroffenenrechte. Das Datenschutzrecht schützt Betroffene vor den Gefahren der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Und deshalb stärkt das Gesetz die Position der betroffenen Personen und stellt ihnen eine ganze Reihe von verschiedenen Rechten zur Verfügung. Also zum Beispiel das Recht auf Auskunft. Die Voraussetzungen, diese Rechte wahrzunehmen, sind für die betroffenen Personen eher gering. Und die Verantwortlichen müssen dann liefern. Bernd, wie ist das bei dir? Wie sind deine Erfahrungen mit den betroffenen Rechten? Eher Fluch oder eher Segen?
Also wir kennen beides. Als Anwalt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Auskunftsrecht auch schon genutzt, um Bewegungen in eine festgefahrene Situation zu bekommen.
Du bist das.
Bitte?
Ich sagte, du bist das. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen.
Ach so, ja, jetzt verstanden. Genau, also wir hatten schon Fälle, wo wir das tatsächlich auch mal genutzt haben, um in eine festgefahrene Situation ein bisschen Bewegung reinzukriegen und Informationen zu bekommen, auf die unser Mandant Anspruch hatte. Und dann haben wir damit auch weitergemacht. So, das muss ich sagen, das ist definitiv Fluch. Das ist definitiv Segen, so andersrum. Und das ist, also mein Verständnis vom Datenschutzrecht ist das eigentlich ja auch der Fall, den man damit abdecken möchte. Ne? Also ein Betroffener hat ein ernsthaftes Anliegen und bekommt von dem Verantwortlichen die Information nicht oder hat noch gar nicht gefragt oder wie auch immer, aber er hat auf jeden Fall einen Anspruch darauf, etwas zu wissen. Und dann sollen ihm die betroffenen Rechte eben genau das ermöglichen. Das ist definitiv ein Segen. Die Mehrheit der Fälle, muss ich aber fairerweise auch sagen, sind anders gelagert. Also der Klassiker, der so bei Anwälten ankommt, ist dann eben so eine arbeitsrechtliche Streitigkeit, ne, wo dann irgendwann im Prozess ein findiger Arbeitsrechtskollege auf der anderen Seite sitzt oder eine Kollegin und dann sagt, ach übrigens, neben der Abfindung wollen wir auch noch eine Kopie von allen Daten, die es irgendwie gibt. Ne, und dann sagen wir, ja, dann fordere doch mal auf, das zu konkretisieren, darf man ja, ne? Dass man sagt, lieber Betroffener, wo kommst du denn jetzt eigentlich drauf an und was möchtest du eigentlich haben, dann suchen wir das mal gezielt und dann wird aber in der Regel gesagt, nö, wir wollen alles haben und das ist auch unser Recht und da beharrt man dann drauf und dann ist natürlich so ein bisschen, ne, dann ist guter Rat teuer. In den Fällen, das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man dann nachher beim Arbeitsgericht ist zum Beispiel und sich dann verglichen hat, dann ist das mit diesen Daten eigentlich dann auch gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also das fällt dann irgendwann hinten runter. Und das sind natürlich Fälle, wo das einfach nur genutzt wird, um irgendwie unbequem zu sein und um Verhandlungspositionen aufzubauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das definitiv Fluch. Wie ist das bei dir? Kennst du wahrscheinlich auch solche Fälle, ne?
Ja, und gerade auch der letzte Fall, den du beschrieben hast, dass man das ja aus Unternehmenssicht als unangenehm empfindet. Wobei, ich gebe zu, aus meiner Beratung weiß ich, das hat natürlich auch seinen Grund, weil viele Unternehmen sind nicht darauf vorbereitet, auf solche Anfragen angemessen zu antworten. Ich habe bei mir in unserem Kundenportfolio auch Kunden, die ein, ich sag mal, großes Geschäft im Consumer-Bereich haben. Und eigentlich alle diese Kunden, die eine hohe Anzahl von Consumern, also von Verbrauchern als Kunden haben, sind es gewohnt, verbrauchertypische Anfragen zu bearbeiten. So, es fängt, wenn du große Stückzahlen hast, Mengen, dann hast du nicht immer mit Reklamationen zu tun. Das heißt, die sind auch von sich aus erstmal sowieso schon kundenservicemäßig vorbereitet. Und ich habe festgestellt, gut beraten ist das dann nur ein kleiner Schritt, das Thema Datenauskunft auch damit reinzubringen und zu sagen, okay, dann gibt es da irgendwie 3, 4, 5 oder auch 10 geschulte Agents im Kundencenter, die wissen noch ein bisschen was mehr zum Thema Datenschutz, die kriegen die passenden Templates, man strukturiert das mal durch und die sind vorbereitet. Und die möchte ich positiv hervorheben, weil ich das regelmäßig bei dieser Art von Geschäft auch tatsächlich erlebe, wenn ich neu dazukomme. Anders ist das, wenn ich ein anderes Extrem nehme im B2B-Business, jeglicher Art, ob das jetzt IT oder Industrie ist. Es ist einfach im B2B-Bereich viel seltener, dass betroffene Personen ihre Rechte in Anspruch nehmen. Und wenn es dann passiert, durchaus auch phasenweise schon mal gehäuft, ich sage nur Stellenabbau, dann eben bei den von dir genannten arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und als weiteres Wurfmaterial, das man dann von der Gegenseite, also von der mitarbeitenden Seite her verwendet. Und ja, wenn das wieder dann ein Unternehmen naturgemäß ist mit schlechter Vorbereitung, dann kann das natürlich auch schon den Nerv treffen. Wobei gerade die internen Mitarbeitenden ja meistens auch ein bisschen was mehr wissen. Im Zweifelsfall ist auch schon mal mehr als der Chef und die Geschäftsführung. Das heißt, die wissen im Zweifelsfall auch, wo die wunden Punkte sind.
Ja, genau, das ist, also man kann das Thema ja mal so ein bisschen systematisieren und mal gucken, so wie sind so betroffene Anfragen gelagert. Und wir stellen fest, dass es einmal diese B2C-Fälle gibt, ne, wo man tendenziell viele Anfragen hat, die aber in der Regel gar nicht so kritisch sind, ne, weil über einen Kunden hat man in der Regel die Informationen ja im CRM zusammengefasst, ne, also da hat man in der Regel ja kein Thema, eine Datenauskunft zu geben, weil man zieht halt einfach den Export aus dem CRM und da sollte man das meiste abgedeckt haben, je nachdem wie E-Mails da irgendwie reinfließen oder so, hat man noch so ein paar ergänzende Informationen, aber das ist alles irgendwie zu machen, da ist die Herausforderung in der Regel dann eher die Frequenz, ne? Also wenn dann 1000 Kunden auf einmal fragen, weil im Online-Shop irgendwas schiefgelaufen ist, ne? Dann hat man da halt einfach so ein Frequenzthema. Und das andere, da hast du auch gesagt, B2B, da hat man dann ja eher jahrelang Ruhe und irgendwann fällt es dann so vom Himmel, ne? Und das muss dann ja noch nicht mal Umstrukturierung und 100 Anfragen sein. Auch eine Anfrage von einem Betroffenen kann ja schon ziemlich fies sein, ne? Wenn man sich mal vorstellt, dass Leute 10, 15, 20 Jahre im Unternehmen sind oder noch länger, ne? Und in welchen Abteilungen und in welchen IT-Systemen die alle irgendwie verewigt sind, ne? Das ist ja nicht nur die Personalabteilung, ne? Sondern die haben in diversen Projekten mitgemacht. Wenn sie im Kundendienst gearbeitet haben, dann ist da auch im CRM überall sind ja Datenspuren, ne? Also da ist ja eine Riesenherausforderung, die Daten erstmal zusammenzutragen, Schritt 1. Und wenn man die dann herausgeben möchte, dann muss man die ja eigentlich fairerweise auch nochmal sichten und gucken, ne? Also ist da nicht vielleicht auch was drin, was wir gar nicht herausgeben dürfen. Ne?
Ja, definitiv. Also gerade wenn das dann schon so in die Tiefen der eigenen IT, in die Tiefen der eigenen Dokumente und Daten geht, dann bestehen die ja nicht nur aus den Informationen dieses einen Mitarbeitenden, sondern da sind natürlich dann auch andere personenbezogene Daten von Kollegen, Kolleginnen, von Kunden, von Geschäftspartnern. Und da sagt das Gesetz ja auch relativ klar und natürlich auch die Praxis, dass man Daten von anderen betroffenen Personen an dieser Stelle auch sorgsam prüfen und gegebenenfalls rausschwärzen muss, was das auch immer heißt. Also schwärzen geht ja praktisch erstmal nur bei irgendwas, was ich sehen kann, wenn wir bei digitalen Daten sind, vielleicht auch auf andere Art und Weise.
Ja, genau. Ich glaube, im ersten Schritt sollte man sich da so ein bisschen auf die, oder Schwärzen knüpft ja immer an ein Dokument an, ne? Also du hast natürlich recht, dass es auch, ne, Logfiles und so solche Geschichten, das ist dann ja die Königsklasse, würde ich mal sagen. Aber wenn man Dokumente sozusagen im Griff hat, ist es ja schon mal ein guter Anfang.
Schwärzen ist so ein bisschen Stichwort, ne? Nur um nochmal einen kleinen Hinweis zu geben. Ich glaube, die DSK war es, die jetzt vor kurzem nochmal ein Dokument rausgebracht hat zum Thema richtig Schwärzen von Dokumenten. Ich werde das mal rauskramen und in den Shownotes verlinken, aber wer da noch Nachholbedarf hat und immer noch anfängt, was weiß ich, mit irgendwelche Grafikvierecke über digitalen Text zu legen und dann PDFs daraus zu generieren, in Klammern, die Klötzchen kriegt man wieder weg, da steht nochmal erklärt, wie man es richtig macht.
Ja, da steckt natürlich der Teufel im Detail, ne? Also ein OCR-fähiges PDF und da einfach so einen neuen Layer drauf machen, so, das funktioniert natürlich nicht, ne? Also das ist dann der Klassiker, wo dann sowas auch mal nach hinten losgeht.
Ja, genau so. Aber das nur nebenbei. Ja, aber dann lass uns doch das Thema Betroffenenrechte für uns auch mal strukturieren. Wir haben ja schon angefangen. Also das große Recht, was uns am häufigsten, glaube ich, begegnet, zumindest mein Gefühl, ist das Recht auf Auskunft. Also zu wissen, zu erfragen, welche Daten hast du, Unternehmen, von mir gespeichert? Wenn nein, dann will ich das wissen, dass nein, also sprich Negativauskunft ist auch gefordert. Und wenn ja, dann möchte ich jetzt Informationen dazu haben. Und die sind im Gesetz einmal festgelegt.
Genau, und der Jurist guckt natürlich immer sehr genau auf die Artikel. Da gibt es ja Artikel 15 Absatz 1, das ist genau diese Auskunft. und Artikel 15 Absatz 3, das ist eben die Datenkopie. Das wird häufig so ein bisschen zusammengewürfelt. Es macht aber sehr viel Sinn, das da sehr haarscharf juristisch das auseinanderzuschneiden. Und das wäre vielleicht auch mein erster Praxistipp, wenn jemand kommt und sagt, er möchte gerne Auskunft haben, nicht sofort loslaufen und den Scan über alle IT-Systeme machen und alle möglichen Daten ziehen, sondern erstmal genau gucken, was möchten die Betroffenen denn eigentlich. Ne, weil also es gibt ein fieses Recht und ein nicht so fieses Recht. Das Recht auf Auskunft 15.1 ist gar nicht so fies. Ne? Das ist, da fragt der Betroffene, hast du Daten oder eben nicht? Ne? Das ist so ja oder nein. Wenn nein, ist man schnell raus, ne? Haben wir nicht. Wobei man dann fairerweise immer sagen muss, haben wir jetzt doch, weil du ja gefragt hast, ne? Per E-Mail. Aber das ist nur so eine kleine Spitzfindigkeit am Rande. Aber wenn man dann dazu zu dem Ergebnis kommt, man hat die Daten, dann gibt man eben ein paar Informationen, ne, wo die herkommen, zu welchen Zwecken man die verarbeitet und so ein paar Kriterien, die im Gesetz vorgegeben sind. Aber es ist im Prinzip ein Brief schreiben und ja, ne, ich sag mal, für die Praxis kann man da sehr gut mit Templates arbeiten. Also den schreibt man einmal vor und guckt, ob es dann passt. Natürlich wird ein Kunde, ne, Kundendaten werden zu anderen Zwecken verarbeitet als Mitarbeiterdaten, ne, aber das kriegt man mit Vorlagen ganz gut in den Griff. Das fiese Recht ist eigentlich das Recht auf die Datenkopie. Ne? Ja. Weil Schritt 1, die Daten finden. Da legen sich viele Mandanten dann schon auf die Seite. Ne? Und wenn man die Daten dann gefunden hat oder überhaupt erstmal Daten gefunden hat, dann die Daten aufzubereiten, schwierig.
Ja. Und viel umstritten. Also was ist von diesem Recht auf Datenkopie jetzt umfasst oder nicht, ist ja auch immer wieder Gegenstand von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Und ich habe auch so insgesamt den Eindruck, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen. Wie siehst du das jetzt aus anwaltlicher Perspektive? Also würdest du sagen, dass wir jetzt schon Rechtsklarheit darüber haben, was das Recht auf Kopie von Daten vollumfänglich umfasst? Oder ist die Frage nach der Abgrenzung, was gehört dazu und was gehört nicht dazu, ist das noch sozusagen in der Findungsphase vor den Gerichten?
Ja, so in jeder Dimension ist das in der Findungsphase. Also der Jurist trennt ja immer dann nach dem Tatsächlichen. Also was ist, ne, also was hat man eigentlich? Da ist schon eine Riesenbaustelle, ne, weil wo fängst du an zu suchen und wo hörst du auch auf? Ne, weil also Frist kommen wir gleich noch drauf. Man hat ja auch nur eine beschränkte Zeit und man will ja auch nicht unendlich Ressourcen aufgeben. So von daher wird man da auf der faktischen Dimension wird man sich schon überlegen müssen, so in welchen Systemen suche ich und wie lange suche ich? Ne, weil je länger man sucht, desto mehr findet man auch. Und die Rechtsprechung des EuGHs ist natürlich voll von Urteilen. Ne? Also was jetzt rausgegeben werden muss, wann Interessen Dritter entgegenstehen. Ne? Also da auch auf der Dimension ist da noch alles im Fluss. Und guter Rat ist da sprichwörtlich teuer. Und man muss da pragmatische Lösungen finden. Ne? Also das da alles so machen zu wollen, wie das Gesetz oder die Buchstaben des Gesetzes einem das nahelegen, so, das ist zum Scheitern verurteilt. So, das kann man, glaube ich, an der Stelle richtig sagen. Also, oder muss man das so ehrlich sagen? Und da muss man Kompromisse gehen, ne? Also wie viel Daten man sucht und wie man die aufbereitet und ne? Wann man dann da eigentlich einfach auch den Schlussstrich unter dieses Projekt zieht.
Ja, was für mich immer wieder Gegenstand von Diskussionen in den also in den Unternehmen vor allen Dingen ist, wie weit man da jetzt auch in Vorleistung geht. Also wie weit rüste ich mich jetzt schon auf den zukünftigen potenziellen Fall, dass jemand Auskunft ersucht, Und gerade im B2B-Bereich gibt es einfach viele Unternehmen, die sind vielleicht schon 20 Jahre alt und noch nie hat jemand nachgefragt. Jetzt bring den mal als Berater bei. Oh, jetzt musst du aber hier Personentage und da Personentage organisieren, um mein Inventarverzeichnis zu machen, eine Datenkartografierung, damit du im Fall, der vielleicht in den nächsten 50 Jahren kommt, und zwar in dem Eid, schnell Auskunft geben kannst. Also regelmäßig ist dann die Antwort von den Geschäftsführern, Herr Rosin, also wir haben sie ja geholt, um auf dem Teppich zu bleiben mit ihnen gemeinsam. Dann kommen wir wieder zurück auf den Teppich. Und dann gehen wir mal damit um, reden wir mal, wie man damit umgeht. Also am Ende, eine gesetzliche Pflicht bedeutet, die richtigen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist, die das Gesetz vorgibt, zu beantworten. Und zu Fristen kommen wir gleich noch. Und wie wir das erreichen am Ende, ist erstmal Aufgabe des Unternehmens. Und wenn das Unternehmen die Auffassung hat, naja, es ist noch nie passiert. Und wenn es passiert, dann reißen wir uns alle ganz, ganz fest am Riemen und dann schaffen wir das auch irgendwie innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen oder ersuchen vielleicht auch nochmal um Verlängerung. Aber mehr machen wir auch nicht. Das heißt, da ist ja die Gestaltung im Unternehmen hauptsächlich, ich stelle sicher, dass ich zumindest mal keine Zeit durch das Herumhüpfen von Anfragen verliere. Beliebt ist ja, es kommt irgendwo die Anfrage rein, keiner weiß, was damit anzufangen. Und dann hüpft das erstmal durchs Unternehmen. Irgendwann landet es bei einem, der schon mal Datenschutz gehört hat. Und dann landet es dann vielleicht entweder bei der Geschäftsführung oder beim Datenschutzbeauftragten. Das heißt, wenn man sich so positioniert, ist die oberste Pflicht sicherzustellen, dass alle, die irgendwo nach außen kommunizieren, davon schon mal gehört haben und wissen, wenn ich so eine Anfrage bekomme, wie kann die aussehen, was muss ich tun, an wen leite ich die weiter, damit wir dann schnell reagieren können. Also das ist dann meistens meine Aufgabe, diesen Prozess so effizient zu gestalten, dass wir keine unnötige Zeit verlieren. Und dann der andere Fall, es passiert halt eben öfter, wie in meinen Beispielen eben, dann ist es natürlich angeraten und auch viel preisgünstiger, viel wirtschaftlicher, es einmal vernünftig vorzubereiten, Templates zu erstellen, so wie du das eben angesprochen hast, für die verschiedenen betroffenen Gruppen und Fallsituationen und dann vielleicht auch feste Mitarbeiter zu bestimmen, die das im Zweifelsfall auch fließbandmäßig abarbeiten.
Ja, genau. Also ich glaube, die Todsünde in dem Zusammenhang ist Zeit verschwenden, weil die Fristen, also ich glaube, jetzt sollten wir gleich auch mal auf die Fristen eingehen. Die Fristen sind nämlich tatsächlich knapp. Und irgendwie einziger Kommentar zu dem, was du gerade ausgeführt hast, also die Aufsichtsbehörden sind da knallhart. Ne? Also die sagen, es gibt betroffene Rechte, es gibt für die betroffenen Rechte Fristen und man muss seine IT so strukturieren, dass man eben diese Rechte erfüllen kann. Ne? Von daher gibt es da kein Pardon und gibt jetzt keinen Einwand, dass man viele Legacy-Systeme hat oder dass man gerade in einer IT-Umstrukturierung ist oder so. Ne? Also das muss so strukturiert sein, dass man es schnell kann. Und dann genau gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder man bereitet sich vor und macht das dann fließbandmäßig oder wenn es halt knallt, muss man dann halt Ressourcen freimachen. Um da mal so eine Dimension reinzuhauen. Also ich habe ja gesagt, ich hatte einen Fall, wo ich auch mal das Auskunftsrecht benutzt habe, um da so ein bisschen Dynamik in so eine Streitigkeit zu kriegen. Da hat die Gegenseite gesagt, dass sie 400.000 Euro für diese Auskunft aufbringen müssten und waren der Ansicht, dass das unverhältnismäßig sei. Und ich halte das, also in dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob das realistisch ist, aber dass man mit solchen Summen dann arbeiten muss, um alle Daten zu einer Person in einem Unternehmen zu finden, glaube ich, kann schon passieren.
Ja, also die Frage ist halt, wie gut hat man seine IT und sein Unternehmen im Griff, wenn man das ein großer Konzern ist, mit komplexen zentralen, dezentralen Strukturen und schlecht geführten IT-Dienstleistern, die in ganz weit entfernten Ländern sitzen, die sowieso bei jeder Frage erstmal eine 50.000-Euro-Rechnung schreiben, gibt's halt, ist es gar nicht ungewöhnlich, dann ist spätestens dann sind das sehr realistische Dimensionen. Die Frage ist, ob man das dann der betroffenen Person zu Lasten legen kann, indem man dann sich auf den Standpunkt stellt, das ist zu aufwendig, ich kann nicht antworten. Und ich schätze mal, können wir vorstellen, dass vielleicht das Gericht andere Auffassung war.
Genau, ja. Also die Klage haben wir gewonnen auch diese Summe war jetzt nicht, war jetzt kein Grund. Ne? Also man muss seine IT so strukturieren, dass man die Rechte innerhalb der Frist eben erfüllen kann. Und wenn das eben Geld kostet, dann kostet das eben Geld. Ne? Also da gibt es kein Pardon, dass die IT jetzt komplex ist oder so.
Ja, absolut. Aber ja, wie lang sind die Fristen denn jetzt? Dann lass uns das einmal legen. ein Monat steht als allererstes im Gesetz drin.
Ja, das ist so eine Frist. Für Juristen ist die total eingängig. Wenn man dann mit Leuten spricht, die dann so einen Prozess aufsetzen sollen, dann wieder nicht. Sie ist nämlich eigentlich unverzüglich. Ne? Also Artikel 12 Absatz 3 steht drin, die Auskunft ist oder auch andere betroffene Rechte müssen unverzüglich erfüllt werden, spätestens nach einem Monat. Und wenn ich das dann mit Leuten bespreche, die dann da so einen Workflow dahinter legen, die fragen mich dann immer, wann ist denn jetzt die Frist? Soll ich da jetzt einen Monat machen? Und dann muss man eigentlich sagen, ja, nee. Eigentlich muss es für jeden einzelnen Fall prüfen und ein Monat ist meistens dann schon zu lang. In der Praxis würde ich mal die behaupten, der Monat hat sich so ein bisschen etabliert und wird auch akzeptiert von Aufsichtsbehörden. Und er kann auch noch verlängert werden. Ne? Also es gibt die Fälle, die besonders komplex sind. Da kann man das dann um einen weiteren Monat verlängern. Also da hätte man dann zwei Monate, um weitere zwei Monate. Wahrscheinlich hast du recht, Thomas.
Jetzt hast du mich verunsichert. Warte, ich habe mal von einem klugen Juristen gelernt, den Spruch, im Zweifelsfall hilft ein Blick ins Gesetz.
Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Weil ich glaube, du hast recht. Also man kann es, glaube ich, um zwei weitere Monate verlängern. Aber die Fälle, also man merkt das daran, dass wir so ein bisschen am Schwimmen sind, das ist eben so selten.
Ja.
Die Praxisrelevanz ist, geht gegen null, ne? Und einfach nur, man hat eine komplexe IT. Es sind zwei weitere Monate, ne?
Genau.
Also dann hätte man für eine komplexe Anfrage, hätte man dann insgesamt ab dem Eingang der Anfrage 3 Monate. Aber was ist halt komplex, ne? Also nur, dass man viele Systeme hat und dass ein Arbeitnehmer längere Zeit im Unternehmen war oder so, das reicht halt nicht, ne? Also es muss halt schon eine darüber hinausgehende Komplexität in dem Fall sein. Und ich hatte das noch nicht.
Ja.
Also ich hatte noch nicht so Fälle, wo das dann tatsächlich verlängert werden
ich
konnte.
Auch nicht. Die einzige Komplexität, die ich kenne, die mir von Unternehmensseite angetragen wird, ist, wir sind nicht vorbereitet.
Ja.
Muss ich leider ganz klar sagen. Die Erfahrung, also wichtig ist das, was wir jetzt sagen, das gilt hier für alle anderen betroffenen Rechte im Prinzip auch und deren Beantwortung, nicht nur für das Auskunftsrecht. Die anderen schauen wir uns auch gleich nochmal kurz an, aber was mir noch wichtig wäre, meine Praxiserfahrung zeigt bisher, dass auch wenn man mal nicht vollständig beauskunften kann, es durchaus eine gute Strategie ist, erstmal das, was man hat, zu beauskunften. Vielleicht, gerade wenn man auch selber den Eindruck als Unternehmen hat, das ist gerade sehr viel, es ist eine sehr umfängliche Anfrage, so wie du es eingangs auch formuliert hast, vielleicht auch einfach mal bei der betroffenen Person nochmal nachfragen, also schon was anbieten und auch mal nachfragen, hör mal, ist das das, was du haben willst? Wir unterstützen auch weiter gerne, es gibt einem nicht nur etwas mehr Zeit, sondern es wird auch beiden Seiten gerecht. Man kann ein bisschen individueller auf die vorher vielleicht allgemein gestellte Anfrage eingehen und man zeigt sich ja auch sehr deutlich kooperativ. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch immer sehr milde wirkt, zumindest bei den Aufsichtsbehörden, wenn man sagt, na, man hat sich Mühe gegeben, man war ehrlich interessiert, die Rechte zu erfüllen. Und wenn es dann zumindest mal nicht ganz perfekt im Timing war, dann habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass die Aufsichtsbehörde da mit dem Schlappen drauf klopft. Vor Gericht mag das anders aussehen.
Ja, genau. Das ist auch so ein juristischer Trick, den man auf jeden Fall mitgeben kann oder Hinweis würde ich es mal nennen. Wann ist so eine betroffene Anfrage erfüllt? Ne? Also wann ist man damit fertig? Und wann kann dann der Betroffene auch zu einer Aufsichtsbehörde gehen oder zum Gericht und sagen, die haben mir die Daten nicht gegeben? Da legt die Rechtsprechung so einen subjektiven Erfüllungsbegriff zugrunde und sagt, wenn man als verantwortliche Stelle zum Ausdruck bringt, dass man jetzt alles getan hat, was man tun kann, so dann ist Schluss. Und dann wechselt der Ball ins Spielfeld von dem Gegner und der kann sich dann überlegen, so habe ich jetzt alles gekriegt? Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann könnte man dann auch auf klagen, ne, auf Auskunft, Schadensersatz, wie auch immer. Deshalb ist das sehr, sehr hilfreich, am Ende immer noch zu sagen, so, wir haben jetzt mal das getan, was wir glauben, was irgendwie das ist, was du haben möchtest. Aber wenn da noch was ist, dann gib uns nochmal einen Hinweis, dann suchen wir nochmal. Ne, dann hat man halt nicht gesagt, so, wir sind jetzt fertig und die Klappe zugemacht, sondern ist dann halt in so einem Prozess.
Mhm.
Das kann einem... Also wie sage ich das jetzt? Ich sag's einfach mal, kannst ja nachher rausschneiden, das kann einem mal den Arsch retten.
Okay, du kannst das jetzt gerne bis zum Veröffentlichungstermin überlegen, ob wir es drin lassen oder ob ich es rausschneiden soll.
Volle Transparenz.
Das darf ja auch mal witzig sein.
Ja,
finde ich aber wirklich wichtig und auch mal klarstellenswert, dass das einfach eben nicht so einfach ist, wie sonst immer gerne auch diskutiert wird. Lass uns doch mal über die anderen Rechte sprechen. Vielleicht bringe ich mal ins Spiel, was mir als am zweitmeisten als Datenschutzbeauftragter begegnet, ist, dass ich muss gerade überlegen, ich komme gerade ins Zwang. Ich wollte gerade sagen, das Löschrecht, aber tatsächlich häufiger ist der Widerruf einer abgegebenen Einwilligung. Deswegen muss ich das jetzt tatsächlich vorschieben. Wir haben ja schon sehr ausführlich eine Folge über das Thema Einwilligung gemacht. Da sind wir auch auf das Widerrufsrecht eingegangen. Deswegen machen wir das vielleicht hier nicht mehr ganz so intensiv. Klartext heißt das aber auch, wenn jemand eine Einwilligung mal abgegeben hat, eine datenschutzrechtliche, dann darf er die widerrufen. Auch dafür gelten die gleichen Fristen. Und dann muss ich so wie bei der Einholung der Einwilligung definiert und akzeptiert von der betroffenen Person, dann auch der Widerruf umgesetzt werden.
Ja, Nerdfrage. Widerruf der Einwilligung zum Newsletter, würdest du das als Widerruf der Einwilligung oder als das Begehren der Einschränkung der Datenverarbeitung einsortieren? Man könnte ja, also Thema Blacklisting von E-Mail-Adressen, ne, also wenn man sagt, man möchte den Newsletter nicht mehr haben, was ist denn das? Ich persönlich würde jetzt dazu tendieren, dass das, dass man verlangt, dass die Verarbeitung eingeschränkt wird und nur noch die E-Mail-Adresse nur noch verarbeitet wird, zu dem Zweck eben sicherzustellen, dass keine E-Mails mehr an den Empfänger gehen.
Ja, das ist besonders dann spannend, wenn jemand seine Einwilligung ruft, widerruft und dann gleichzeitig bitte um Auskunft stellt. Weil da muss man das nämlich auch mal transparent darlegen, wie das genau funktioniert. Aber tatsächlich in der Praxis wird es so gehandhabt, auch gerade wenn ich die großen E-Mail-Newsletter-Tools mir anschaue, ich melde mich von dem Newsletter ab, indem ich auf den Abmelden-Link klicke. Das ist im Prinzip rechtlich der, aus meiner Sicht der Widerruf der Einwilligung. Dennoch verarbeite ich die Daten weiter, weil die Tatsache, dass sich die Person mal angemeldet hat, wann sie das gemacht hat, im Zweifelsfall je nach Tool zumindest vorgesehen, auch von welcher IP-Adresse, das bleibt in dem Tool gespeichert. Und im Zweifelsfall habe ich dann eben auch eine lange Historie von An- und Abmeldeprozessen, die ich dann noch ein Weilchen aufbewahre. So, meistens wird es dann für immer aufbewahrt, muss ich leider in meiner Praxis feststellen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie lange sollte ich das denn tun, da würde ich ja mal sagen, okay, dann orientieren wir uns mal mindestens an den allgemeinen Verjährungsfristen von nach BGB, also 3 Jahre. Das heißt, wenn es 4 Jahre, im 4. Jahr ist, dann kann man die Doku vielleicht auch mal wegwerfen. Das wäre so mein Pitch zu diesem Thema. Wie siehst du es? Wie machst du es?
Also ich würde es auch als Einschränkung klassifizieren, ne? Und, ne, weil es bringt ja in der Praxis bringt es ja keinen weiter, wenn man jemanden aus dem Newsletter-Verteiler streicht, die E-Mail aus allen Systemen löscht oder mutmaßlich aus allen Systemen löscht und aus irgendeinem IT-Grund, weil ein System abgeschmiert ist und man ein Backup einspielt oder so, ist es dann plötzlich dann doch wieder da und der Betroffene kriegt dann wieder die E-Mail, dann ist das Geschrei ja groß, ne? Also das ist ja weder im Interesse des Verantwortlichen noch des Betroffenen. Von daher würde ich das immer auslegen, sagt der Jurist, ne? Also würde ich sagen, das ist, ne, der Betroffene möchte jetzt nicht, dass es gelöscht wird, sondern er möchte eigentlich, dass es aus dem Newsletter-Verteiler rausgenommen wird und dass man das auf so einer Blacklist sozusagen abgleicht und eben vor allem sicherstellt, dass er keine E-Mails mehr kriegt. So würde ich das immer empfehlen.
Ja.
Aber es kommt natürlich darauf an, was der Betroffene, also wenn der Betroffene sich ausdrücklich dazu äußert und sagt, ich möchte, dass es gelöscht wird und mir ist dann auch bewusst, dass es dann irgendwie wieder zu Neuanmeldungen oder wie auch immer kommen kann, so, dann müsste man halt sagen, ist eine Löschung. Kommt aber in der Praxis nicht vor. Ne? Also die Leute sagen dann in der Regel sehr direkt, was sie wollen, ne? Schickt mir keine Newsletter mehr und geht mit Gott, aber geht. Ne?
Ja,
also
sinngemäß
ist es ja das.
Riecht tatsächlich anders. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Also gerade im Consumer-Bereich, hier Online-Shop-Betreiber, sehe ich das immer wieder. Das ist ein sehr ähnliches Phänomen. Also mir fallen immer nur die besonders emotionalen Fälle auf, weil meistens wird jeder Standardfall eben von der Abteilung vom Kundenservice realisiert. Aber so die besonders emotionalen Fälle sind, ich bestelle Ware, ich bin mit der Ware nicht zufrieden, warum auch immer. Weil der Zusteller Paketdienst irgendwie nicht richtig gearbeitet hat oder weil das nicht richtig verpackt wurde oder weil die Ware selbst mangelhaft war, dann ist man mit der Mängelbeseitigung, mit der Reklamationsbearbeitung nicht zufrieden. Dann werden dann die Datenschutzrechte ausgepackt. Alles mögliche Auskunft, Löschen, Widerruf, Werbewiderspruch, das heißt, war alles in eine Kiste. Androhungen mit Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde kommt meistens auch direkt mit rein. Und dann, na klar, man kümmert sich wie auch um alle anderen natürlich darum, diese Rechte zufriedenzustellen. Gerade bei den Unternehmen gibt es ja Standardprozesse, deswegen fällt das auch gar nicht so schwer. Es ist nur ärgerlich, dass das so emotionsgeladen ist oder schade. Und wenn ich dann mal später nachfrage, weil ich manchmal solche Fälle nachbereite und da auch prüfe, so gerade weil die sehr emotional waren, das Beschwerderisiko höher ist, dass ich dann vielleicht auch mal sage, so jetzt mache ich mal eine Kontrolle, jetzt hier, ich habe 5 Fälle im letzten Jahr gehabt, jetzt will ich nochmal gucken, sind die Kundendaten denn noch da, was wird aufbewahrt, aus welchen Gründen. Ja, und dann sehe ich ganz häufig, ja, aber hier von den 5 Kunden sind noch 3 wieder da drin als aktive Kunden, wie kann das denn sein? Ja, Schulterzuck im Kundenservice, der hat danach halt einfach wieder bestellt und dann vor vorne alle Checkboxen angekreuzt. Und dann sage ich auch, ja, das ist eigentlich mein Erleben, was bei mir häufig ankommt, was aber sehr begrenzt ist. Das ist mit Scheuklappen, weil bei mir eben nur diese emotionalen Fälle ankommen.
Ja, spannend. Also hatte ich tatsächlich noch nicht so einen Fall, aber vielleicht ist er auch einfach nicht bei mir angekommen.
Zum Glück, dann haben zumindest die Datenschutzbeauftragten, ja, im jeglichen Geschlecht vorher das Gute noch aufgefangen.
Sehr gut. Ich würde mal weitermachen mit unserem Bingo der betroffenen Rechte und ich fange mal von unten an. Ich werfe mal ein Recht in die Runde, was ich ehrlich gesagt noch nie auf dem Tisch hatte. Und das ist das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Ja, geht mir auch so, hatte ich auch noch nicht.
Ja, es kommt so ein bisschen für alle, die es irgendwie noch nicht auf dem Tisch hatten. Also so sinngemäß sagt es, wenn du bei einem einem Verantwortlichen bei einem Verantwortlichen deine Daten hast, ne, es könnte ein soziales Netzwerk sein, und du möchtest so mit den Daten zu einem anderen Verantwortlichen wechseln, es könnte ein anderes soziales Netzwerk sein, ne, dann muss der erste Verantwortliche dir entweder die Daten geben, sodass dass du sie selber mitnehmen kannst, oder sie dem zweiten Verantwortlichen dann übermitteln. Praxisrelevanz würde ich sagen null. Also ich kenne keinen Datenschützer, der damit jemals zu tun hatte.
Ja. Ich meine, wenn wir jetzt von der anderen Seite gehen, ich gebe zu, ich habe jetzt gerade ein bisschen gespingst, weil ich weiß, es gibt ja noch 22, 23, beziehungsweise 23 hatten wir ja eben schon, also Beschränkung der Datenverarbeitung, aber wir haben ja noch das Thema automatisierte Entscheidungsfindung. Das gehört so auch in das Kapitel Betroffenenrechte im Gesetzestext. Und ja, das fängt auch an, die betroffene Person hat das Recht. Und dann geht es aber um das Thema Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung. Das ist eher kein Recht, das aktiv eingefordert wird, sondern da müssen die Verantwortlichen sicherstellen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt Bank bin und biete ein Online-Kreditantragsverfahren an und jemand lädt seine Einkommensnachweise hoch, dass da jetzt nicht irgendeine KI von sich aus ohne menschliche Kontrolle einfach sagt, so, die und die Kriterien sind erfüllt, den Score habe ich errechnet, du darfst das hier nicht. Kreditantrag abgelehnt. Das heißt, man sollte wissen, es gibt eben auch betroffene Rechte, die weniger aktiv ausgeübt werden, sondern die dann bei der Konzeption von irgendwelchen Geschäftsprozessen zu berücksichtigen sind.
Das stimmt. So ein bisschen parallel ist es ja zum Löschrecht auch, ne? Also Löschung wird zwar dann auch von Betroffenen verlangt und geltend gemacht, aber eigentlich ist es ja eine Organisationserfordernis, was an den Verantwortlichen adressiert ist. Als solches aber interessanterweise nirgends in der DSGVO steht. Ne? So, das ist so ein bisschen skurril. Stimmt.
Aber dann lass uns mal über das Löschrecht sprechen, wie du schon gesagt hast. Das ist ja so ein Amphibienrecht, das in beide Richtungen geht. Es verpflichtet natürlich den Verantwortlichen, das proaktiv zu machen. Zum anderen können betroffene Personen das auch oder nehmen es auch aktiv in Anspruch und verlangen eine Löschung. Wobei dann ja an sich etwas sehr, sehr Spannendes passiert, weil wenn ein Löschantrag gestellt wird, dann wird ja auch irgendwie gelöscht. Und dann sage ich immer, ja, aber wieso eigentlich? Die Daten, die gelöscht werden, sind nicht erforderlich. Sonst könnte man sie ja nicht löschen. Weil wenn zum Beispiel da Rechnungsbelege aufbewahrt werden, um finanzrechtliche Aufbewahrungspflichten zu erfüllen, was man dann auch regelmäßig beantwortet, ja gut, die sind erforderlich, eben für diese gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Aber alles andere, was ich dann plötzlich, in einer großen Aktion anfange zu löschen, das hätte ja vorher eigentlich schon nicht mehr da sein dürfen. Und das zeigt genau dieses Spannungsfeld, diese Ambivalenz von diesem Recht. Eigentlich hätte ich es vorher als Verantwortlicher schon richtig machen müssen. Und wenn die Leute mich dann schon aktiv auffordern und ich dann viel tun muss, habe ich vielleicht selber vorher was nicht richtig gemacht.
Ja, genau. Also zum Thema Löschung, das ist auch das Recht, wo sozusagen Realität und Vorstellungen von Betroffenen am weitesten auseinandergehen. Ne? Weil Löschen, also wenn ich sage, ich möchte löschen, obwohl es ja mein Recht ist, führt das ja nicht automatisch dazu, dass Daten gelöscht werden, sondern es führt zu einer Prüfung. Ne? Das hast du gerade richtig gesagt. Und also Erfahrung aus der Praxis, in den wenigsten Fällen wird dann wirklich gelöscht. Ne? Also in der Regel kommt man dann ja zu dem Ergebnis, eine Kundenhistorie oder so, solche Geschichten, die brauchen wir, ne? Weil wir es steuerrechtlich und bilanzrechtlich halt haben müssen. Ne? Rechnungen und so, solche Geschichten müssen wir haben. Ne? Wir müssen gewappnet sein für rechtliche Auseinandersetzungen. Ne? Und dann kann halt, hast du auch alles richtig gesagt, nur das, was sozusagen sowieso über ist, gelöscht werden.
Ja, spannend finde ich. Ich finde, dass diese aktive Nutzung des Löschrechts durch die betroffene Person sehr häufig nicht alleine stehen. Ich erlebe es sehr selten, dass eine betroffene Person sagt, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden. Regelmäßig, mehr als die Hälfte der Fälle, sieht so aus, dass in dem gleichen Schriftstück, E-Mail, Brief, auch tatsächlich weitere Rechte wahrgenommen werden. Zum Beispiel das Recht auf Auskunft oder der Widerruf einer Einwilligung oder der Widerspruch hatten wir noch nicht gegen werbliche Nutzung, Direktmarketing. Und was mir dann in der Praxis ganz häufig begegnet ist, dass die Menschen, die das trotz bestehender Prozesse bearbeiten, immer wieder mal übersehen, dass eine Korrespondenz von einer betroffenen Person mehr als einen Antrag beinhaltet. Ich sehe das deswegen, weil wenn da nur einer beantwortet wird, landet es früher oder später wieder bei mir. Entweder weil betroffene Person sich meldet, die Aufsichtsbehörde sich meldet oder einfach Verwirrung in der Abteilung da ist und man fragt bei mir nochmal nach, wie soll man es denn jetzt richtig machen? Also weil sich dann vielleicht irgendeiner dann doch wieder beim Kundenservice zum Beispiel beschwert hat. Und da kann ich nur nochmal ganz dringend den Tipp geben für alle die, wo betroffenen Anfragen dann auch mal regelmäßiger vorkommen. Bitte die handelnden Personen entweder darauf oder die Personen, die Korrespondenz empfangen, entweder ganz klar schulen, wo sie das haben, weiterzuleiten. Und dann sitzen da Menschen, die in der Lage sind, dann auch mehrere solche Anträge in einem Schreiben zu erkennen. Oder man muss die Menschen, die das dann in einem Kundenservice zum Beispiel bearbeiten, wirklich gezielt darauf hinweisen, danach aktiv zu suchen, sich nicht darauf zu verlassen. Ich habe hier einen langen Text, habe eine Zeile gefunden mit einem betroffenen Recht und dann höre ich auf zu lesen. Passiert übrigens auch in anderen Kommunikationen. Ich habe das vor kurzem erst gehabt. Reklamationsfall, B2C, ausführliche Kommunikation der betroffenen Person, war auch absolut fein und gerechtfertigt, nichts dran auszusetzen. Also die Reklamation war mehr als gerechtfertigt. Reklamationsbearbeitung war vielleicht nicht ganz so toll, aber am Ende stand dann in dem langen Schreiben der betroffenen Person, standen zwei Betroffenenrechtsanträge drin. Aber es war anderthalb Seiten von dem einen und zwei Zeilen von dem anderen. Das ist einfach übersehen worden in der Abteilung. Alle haben sich dann in der Bearbeitung natürlich erstmal darauf konzentriert, die betroffene Person im Rahmen der Reklamationsbearbeitung zufriedenzustellen. Aber die betroffenen Rechte sind übersehen worden. Das ist natürlich dann super ärgerlich. Auch da muss man sicherstellen, dass gerade wo man einen gewissen Durchlauf solcher Kommunikation hat, die Leute darauf schult, vielleicht auch einfach mal gezielt solche Testläufe macht, um mal so ein paar Briefe mit rein oder ein paar E-Mails mit rein schummelt, um zu prüfen, ob das auch funktioniert. Sollte man aber offen spielen.
Ja, also ich glaube, Tipp für die Praxis, wenn im betroffenen Rechtemanagement was verkehrt läuft, dann ist es immer am Anfang von dem Prozess. Ja. Ne? Also am Anfang, wenn die Anfrage reinkommt, da muss es richtig laufen. Also wir hatten am Anfang das Thema mit, es kommen selten Anfragen und dann laufen alle wild durcheinander und man verdaddelt Zeit, sodass der erste Fehler, der am Anfang passieren kann, ne? Also betroffene Anfragen immer sofort bearbeiten und dann, das hast du gerade sehr, sehr wunderbar hergeleitet, sich am Anfang genau überlegen, was will die Person denn eigentlich? Ne? Und es kann sein, dass sie etwas sagt, aber etwas ganz anderes möchte. Ne? Also im Newsletter-Kontext ist das irgendwie so der Klassiker. Ne? Ich möchte, dass sie mich aus dem Newsletter löschen. Würde ich immer sagen, guckt da mal genau hin und überlegt euch mal, will der wirklich, dass er gelöscht wird oder will er eher, dass seine E-Mail-Adresse gesperrt wird und er eben auf diese Blackliste kommt? Ne? Also Auslegung nennt der Jurist das, ne? Also die Willenserklärung auslegen, ganz wichtig. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass da mehrere Sachen drin sind und man dann verschiedene Aktionen anstoßen muss. Ne? Also ganz klassisch, ne? Sperren für den Newsletter, im CRM einen Auszug ziehen und die Daten zur Verfügung stellen, weil eben auch Auskunft begehrt wurde, ne? Und sich dann überlegen, kann da was gelöscht werden.
Ja, zum Thema Auslegung fällt mir auch noch ein, auch wieder eher so eine Thematik für Unternehmen mit einem hohen Durchlauf an betroffenen Anfragen. Damit das effizient stattfinden kann, und diese Auslegung von der bearbeitenden Abteilung durchgeführt wurde, dann sollte man das der betroffenen Person aber vielleicht auch so präsentieren, dass klar gemacht wird, so haben wir das jetzt für dich ausgelegt und hoffen, in deinem Sinne gehandelt zu haben. Wenn du aber anderer Meinung bist, dann sag uns Bescheid, dann machen wir es auch gerne anders. Aber ich würde weder den bunten Blumenstrauß liefern, jetzt mit drei Topfpflanzen und sagen, okay, wir wussten nicht, welchen du haben willst, wir schicken dir alle. Ich würde auch jetzt nicht zu oft immer nachfragen, weil dann bin ich nur noch am Nachfragen. Dann habe ich immer doppelt und dreifach Kommunikation zu betreiben. Das ist bei einem hohen Durchlauf einfach zu teuer. Sondern dann einfach sauber, genau wie wir beide jetzt gesagt haben, sauber rausfinden, interpretieren, sich auf einen Standpunkt stellen, den transparent machen und bearbeiten und offen bleiben für weitere Wünsche der betroffenen Person und niederschwellig und schnell die dann noch nachbearbeiten. Und das passiert aber auch meistens eher selten. Das sind Einzelfälle, gerade wenn wieder Emotionen im Spiel sind. Und wenn die Sachen dann aber hinterher auch bei der Aufsichtsbehörde landen und man kann diese Historie vorweisen, dann habe ich noch nicht erlebt, dass das gegen das Unternehmen verwendet wird.
Ja. Also du sprichst mir aus der Seele, das ist der erste Satz von unserem Standardauskunftsschreiben. Wir haben ihr Begehren vom Datum erhalten. Wir verstehen es wie folgt.
Ja.
Und dann sagt man Auskunft, Löschung, wie auch immer. Warum machen wir das? Weil wir die Antwort natürlich zum einen für den Betroffenen schreiben, aber eben auch für eine Aufsichtsbehörde. Ne? Weil wenn das dann weitergeht und das eben genau nicht den Nerv getroffen hat, dann sind die Betroffenen heute relativ schnell damit, die Aufsichtsbehörde da irgendwie zu informieren. Und dann ist es halt schon gut, wenn man der Aufsichtsbehörde erklären kann, ne? Wenn einer gesagt hat, ich möchte aus dem Newsletter-Verteiler gelöscht werden, man hat ihn halt eben nicht gelöscht, sondern nur gesperrt, ne? Dann macht es halt Sinn, dass man dann eben sagen kann, wir haben eben ausgelegt und wir haben das da ja auch mitgeteilt und wir hätten dann erwartet, dass dann irgendwie ein Widerspruch kommt, wenn das irgendwie anders umgesetzt wurde, als es eigentlich gemeint wurde. Also von daher, das ist sehr wichtig. Kleine Anekdote, tatsächlich letzte Woche passiert, da ist die zweite Beschwerde von einem Betroffenen tatsächlich im CC an die Aufsichtsbehörde geschickt worden. Also das scheint so der neueste Trend zu sein. Also hatte, ich glaube, Auskunft begehrt an eine falsche E-Mail-Adresse, also es ist vollkommen ohne Verschulden beim Mandanten angekommen. Und die zweite E-Mail war dann, der Verantwortliche möchte offensichtlich keine Auskunft erteilen und CC die Datenschutzbehörde. Ich bin mal gespannt, ob das aufgegriffen wird, aber da die Hemmschwelle, das dann zu eskalieren, scheint zu sinken.
Finde ich spannend. Habe ich tatsächlich so im Moment noch nicht. Also ich war auch schon auf Kommunikation von Betroffenen mit in CC als Datenschutzbeauftragter, die dann auch gleichzeitig an die Aufsichtsbehörde gingen, aber das waren so wirklich Einzelfälle, das war dann nicht eben so Standardmethode oder direkt schon im zweiten Anlauf. Was ich gerade nochmal interessant finden würde, wenn ich soweit nachfragen darf, oder anders, ich formuliere es direkt, ohne dass ich nachfragen muss. Ich kann mir zwei Varianten vorstellen, dass falsche E-Mail-Adresse verwendet haben. Ich hatte das letztens auch, da hat mich ein Anwalt angeschrieben und ich habe dem Anwalt vorher ein Fax geschickt. Ja, mache ich tatsächlich auch manchmal noch, wenn es anders nicht besser funktioniert. Der Anwalt hat dann mich per E-Mail versucht zu kontaktieren, stand ja auch auf meinem Briefbogen drauf, hat aber sich bei der E-Mail-Adresse vertippt und hat mir dann einen Brief geschrieben und sich beschwert, dass ich ja unter der E-Mail-Adresse nicht erreichbar wäre. Anderes Thema. Also da kommt ja normalerweise eine technische Fehlermeldung zurück und dann hat man einfach, das kann man dem Unternehmen meines Erachtens nicht zu Lasten legen. Aber falsch kann ich auch verstehen als, zum Beispiel, ich habe das an den allgemeinen Infoverteiler geschickt, obwohl ich in meiner Datenschutzerklärung doch für solche betroffenen Rechte eine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt habe. Da erzähle ich zumindest meinen Kunden immer sehr deutlich, das Recht auf die betroffenen Rechte sind nicht beschränkt auf einem vom Unternehmen festgelegten Kommunikationskanal. Wenn ich zwar in meinen Datenschutzerklärung schreibe, die Rechte kannst du hier unter der E-Mail-Adresse datenschutz@ und so weiter wahrnehmen. Und dann kommt es aber doch per Post, per Fax an eine andere E-Mail-Adresse, im Zweifelsfall, schlimmsten Fall sogar noch am Telefon in der Hotline. Dann sind das trotzdem erstmal alles rechtmäßige Kanäle und die müssen bearbeitet werden. Die können dann am besten auch nicht abgelehnt werden mit, du hast die falsche E-Mail-Adresse verwendet und deswegen beantworten wir das nicht. Sollte man tun, ist unterlassen. Man schafft nur Beweismaterial gegen sich selber.
Ja, ganz richtig. Also diese Kanäle kann man im Unternehmen natürlich zusammenführen und das macht dann Sinn, aber man sollte es definitiv nicht zurückweisen. Also ich sage dann immer, also wenn die Betroffenen das auf den Zettel schreiben, um einen Stein wickeln und über das über den Werkszaun werfen, gut. Im Zweifel würde das wohl auch reichen. Ne?
Ja.
Die klassische Beschwerde beim Pförtner. Ne? Also das ist halt die Verantwortung des Unternehmens, wenn es in die Unternehmenssphäre gekommen ist, das eben in die richtigen Kanäle zu leiten. Und auch da kann man halt Zeit gewinnen. Ne? Also wenn das dann in der Hotline aufgenommen wird, dann macht man ein Ticket. Und wenn das dann da vier Wochen im Ticketsystem irgendwie rumschwirrt und man dann erst anfängt, sich darum zu kümmern, ist natürlich doof. Ne?
Absolut, ja.
Genau.
Nur, dass wir die Rechte alle durchkriegen, dass zumindest sich hinter keinen Zuhörer oder Zuhörerin beschwert, wir hätten welche vergessen. Wir haben noch das Recht auf Widerspruch. Das haben wir aber, glaube ich, schon ausführlich in unserer Folge zum Thema Werbung behandelt. Deswegen würde ich das jetzt auch einfach mal zurückstellen und auf die andere Folge verweisen und das jetzt nicht inhaltlich erklären. Aber ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf hinweisen, es gibt ein anderes Betroffenenrecht, von dem ganz oft Gebrauch gemacht wird, ohne dass den betroffenen Personen bewusst ist, dass sie gerade von einem Betroffenenrecht Gebrauch machen. Nämlich das Recht auf Berichtigung ihrer Daten. Klassischer Fall, ich habe geheiratet und habe meinen Namen geändert oder ich bin umgezogen und habe meine Adresse geändert. Dann fordere ich das Unternehmen, mir gegenüberstehende Unternehmen auf, meine Daten zu ändern. Ja, und zufällig ist das im Betroffenenrecht, steht in Artikel 16 DSGVO zum Nachlesen.
Genau, ist der klassische Fall, wo der Verantwortliche und der Betroffene das gleiche Interesse haben, ne? Weil an falschen Daten hat ja in der Regel der Verantwortliche auch kein Interesse. Genau, das hatte ich auch noch auf meiner Liste. Mehr Rechte fallen mir nicht ein, oder? Hast du noch eins in Reserve?
Ich gucke jetzt einfach gerade noch mal rein. Ja, wir haben noch den 19er, die mit Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein eher auf Unternehmensseite. Das müssen wir nicht näher besprechen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir alle durch. Ja, tatsächlich.
Ja, sehr gut. Vielleicht gucken wir uns dann nochmal ganz kurz an, wie man, ne, wie man das Betroffenenrechte-Management so organisiert. Geben noch so ein, zwei Tipps und Tricks. Und dann hätten wir das Thema doch gut bearbeitet. Genau, was sind deine Tipps? Was macht man, damit man beim Thema Betroffenenrechte-Management nicht kalt erwischt wird?
Zuständigkeiten definieren, klare Kommunikationskanäle festlegen und für die betroffenen Gruppen klare, Datenkartierungen durchführen. Also für die handelnden Personen, die sowas beantworten müssen, klar machen, wer ist für welche Arten von Daten verantwortlich. Also zum Beispiel für Personaldaten ist immer die Personalabteilung verantwortlich. Für die Kundendaten Vertrieb respektive Marketing, da kann man vielleicht nochmal eindefinieren und sicherstellen, dass bei diesen Verantwortlichen das Wissen vorhanden ist, wo liegen welche Daten von der betroffenen Gruppe, für die ich zuständig bin. Das wären so meine drei Mindestanforderungen.
Ja, genau. Ich würde noch ergänzen, standardisieren. Also wenn Fälle häufig vorkommen, dann sollte man dafür Muster oder Prozesse oder beides haben. Ne? Also der Klassiker ist, jemand verlangt Auskunft und dann muss man diesen Brief zusammenstellen, den es dann für verschiedene, für Beschäftigte ist ein bisschen was anderes als für Kunden. Aber in der Regel wird es da irgendwie so 2, 3, 4 Konstellationen geben, die häufig sind und dafür macht es absolut Sinn, dafür ein Muster in der Schublade zu haben oder 2 oder 3. Und was wir häufig auch machen, ist so ein Leitfaden dafür zu machen. Also wir nennen das Betroffenenrechte-Playbook. Hat was zu tun mit so einem Mandanten, für den wir das erste Mal entwickelt haben. Die arbeiten dann immer mit so Playbooks. Da versucht man möglichst vollständig die typischen Konstellationen eben aufzulisten und dann so eine Eskalations- oder so einen Ablauf zu beschreiben. Ne? Also betroffene Anfrage kommt rein, ne? Kundencenter guckt sich das an, stellt fest, oh, ist irgendwas mit Datenschutz. Ne? Und dann ist ja schon die erste Frage, bleibt das dann im Kundencenter oder geht das irgendwie an die Datenschutzabteilung? Beides kann man ja machen. Ne? Und dann der nächste Schritt ist dann, man guckt sich dann an, was ist das? Ne? Stichwort Auslegung hatten wir besprochen. Und je nachdem, welches Recht dann geltend gemacht wird, werden dann Aktionen ausgelöst. Ne? Also cool. Klassisches Workflow-Thema. Wenn man das hat, sehr gut, dann lässt sich das eigentlich gut handeln, das Thema. Dann ist eigentlich so, dass das einzige Thema, also was bei uns halt in der Praxis dann halt überbleibt, wenn es keine Kundenanfragen sind, sondern Beschäftigte, wo kriegt man die Daten her? So, und alles andere, würde ich sagen, lässt sich durch eine gute Organisation sehr gut in den Griff kriegen.
Wenn ich große Masse habe, vom Potenzial solcher Anfragen, wenn ich ohnehin als Organisation digital gut aufgestellt bin, sind natürlich auch Self-Service-Bereiche super. Ich habe persönlich das allererste Mal meine Erfahrung gemacht mit der Firma Amazon. An der Stelle habe ich eine gute Erfahrung gemacht und habe über mein Kundenkonto eine Kopie meiner Daten verlangt. Nicht, weil sie mir auf den Senkel gegangen sind, sondern ich habe davon gelesen, dass sie das anbieten und ich war einfach super neugierig. Ich bestelle schon sehr lange da und ich war natürlich auch sehr interessiert und was sie denn da so alles angesammelt haben. Gerade weil sie auch smarte Produkte verkaufen, sowas wie Amazon Alexa und Co. Wenn du so einen Amazon TV-Stick oder so kaufst, dann bist du ja direkt in der smarten Welt unterwegs. Und es war ein faszinierendes Erlebnis. Ich habe eine ganz große Datenmenge asynchron zum Download bekommen. Also ich habe irgendeinen asynchronen Prozess angekegelt. Irgendwann wurde ich informiert, deine Daten sind jetzt da. Ich konnte die über mein Kundenkonto in verschiedenen Dateien runterladen, alles gepackt. Und das war wirklich sehr spannend zu betrachten. Also alleine mal zu sehen, wie viel Kohle habe ich seit Anbeginn ausgegeben, weil da war einfach eine Excel-Tabelle oder CSV-Datei mit all meinen Bestellungen drin. Und das ist ja in Excel nichts, unten mal eine Summenzeile dran zu machen und zu gucken, wie viel Kohle habe ich bisher schon dort ausgegeben. Es war erschreckend faszinierend. Und Das ist etwas, was ich auch total cool finde und würde das auch sehr digitallastigen Organisationen empfehlen, mal zu überlegen, ob das nicht etwas ist, was ich auch zur Entlastung von Kundenservice-Abteilungen machen kann. Also einen Self-Service-Bereich anbiete, wo vielleicht dann auch andere Standardsachen wie ein Auskunftsschreiben nach 15.1 automatisiert beantwortet werden kann. Das Tolle ist, der Weg dahin zwingt mich, dazu zu kartografieren, die ganzen Inseln ausfindig zu machen oder auch Inseln zu konsolidieren, damit das hinterher möglich wird. Und ich glaube, allein der Weg dorthin zu einer automatisierten Lösung bringt ein Unternehmen in Sachen Betroffenenrechtserfüllung auf ein ganz neues Niveau.
Ja, also das ist auch immer so der Wunsch, den ich dann für die Mandanten habe, ne, dass man mit dem Thema einfach souverän umgehen kann. Ne, also ich habe, das letzte Stichwort, was ich noch habe, ist so, ne, wie geht man mit Fans und Querulanten um? Das Schönste, was man dann ja haben kann, ist, ne, dass man auf den Knopf drückt und dann dem Mitarbeiter, der da jetzt gerade irgendwie Ärger macht oder dem Kunden oder wie auch immer auf Knopfdruck seine ganzen Daten zur Verfügung stellen kann. Ne, was ist denn schöner als ne, jemanden, mit dem man in einer rechtlichen Auseinandersetzung ist und der jetzt glaubt, dass er irgendwie ne, da einen großen Hebel gefunden hat, ne, dem den Hebel einfach wegnehmen zu können. Ne? Also von daher Herrschaft über die eigenen Daten, Datensouveränität zu haben und das zu können, ja, wäre der Traum.
Definitiv. Fans und Querulanten, das hast du schön formuliert. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum ich hartnäckig als betroffene Person ein bestimmtes Unternehmen, egal welches jetzt, mit betroffenen Rechten übergieße. Ich will jetzt noch nicht sagen unbedingt rechtsmissbräuchlich, aber schon mehr als einfach nur ein, zweimal nachfragen. Das kommt halt immer wieder mal vor. Und es scheint auch so zu sein, das ist manchmal toll, wenn man halt einfach mehr als ein Datenschutzbeauftragten Mandat hat. Ich sage das so, die internen Datenschutzbeauftragten, die haben ja meistens genau nur ihren Arbeitgeber, aber als Externer hat man ja ein bisschen mehr Überblick. Und da ist es manchmal spannend, weil manchmal begegnen mir betroffene Personen anderswo wieder. Ich kann das ja nicht verhindern, das passiert ja in meinem Kopf. Ich habe mir das ja nicht gemerkt. Doch die Fälle sind manchmal so spezifisch, dass es dann auffällt, wenn sie anderswo aufschlagen. Ist mir zweimal genau passiert. Deswegen kann ich das so genau sagen. Und tatsächlich diese Spezialfälle, wo sich jemand auf betroffenen Seite verbeißt in ein Unternehmen, das muss man auch wirklich als Einzelfall behandeln. Mein persönlicher Ansatz ist, ich versuche als Datenschutzbeauftragter, meine Aufgabe ist es nicht, Anwalt der Betroffenen zu sein, aber ich bin ja trotzdem Ansprechperson für das Thema Betroffenenrechte aus Sicht der betroffenen Person. Die dürfen sich ja bei mir melden, steht ja auch im Gesetz so drin. Und ich versuche in erster Linie, das Bedürfnis dieser Menschen zu verstehen und dabei zu helfen, dass das Unternehmen dieses Bedürfnis zufriedenstellt im Rahmen des Akzeptablen und Möglichen. Häufig, also die meisten Fälle lassen sich dadurch einfach behandeln, ganz einfach, weil endlich mal jemand da ist, der die Betroffenen versteht und wenn man dann auch noch freundlich antwortet und sagt, komm, ich ziehe die Kommunikation jetzt mal zu mir, ich mache das jetzt alles, ich bin Filter zwischen Unternehmen und der betroffenen Person. Wie gesagt, wir sind bei der teuren Einzelfallbehandlung, dass 90% der Fälle bekommt man abgearbeitet im positiven Sinne zur Zufriedenheit aller, wenn man sich da einfach Mühe gibt, die Menschen zu verstehen. Die anderen 10, die würde ich dir direkt als Anwalt geben, weil ich sage, das verlässt den Rahmen des Fairen, auch auf betroffenen Seite. Das sind teilweise schon Rachekonstellationen, die so offensichtlich sind, auch von der Historie, wobei ich da auch die Erfahrung gemacht habe, wenn die Sachen dann mal über die Aufsichtsbehörde geführt werden, sieht das auch die Aufsichtsbehörde. Da kann man auch nochmal mit erklärenden Worten durch die gute Darstellung der Historie, auch durch das Weitergeben natürlich dann der Kundenkommunikation, dafür ist die Aufsichtsbehörde ja auch da, auch mal zeigen, dass gerade so diese seltenen Einzelfälle dann einfach den Bereich des Fairen verlassen. Und bisher war es auch so, in diesen seltenen Fällen, die ich noch mitbegleitet habe, wo wir also noch keinen Anwalt dazwischen hatten, habe ich zumindest auch auf Verständnis bei der Aufsichtsbehörde bauen können.
Ja. Genau, also Stichwort Fans und Querulanten. Es gibt tatsächlich diese Menschen, die das zu ihrem Hobby gemacht haben, Betroffenenrechte geltend zu machen. Ne? Also es gibt ja den Begriff AGG-Hopper. Hier könnte man DSGVO-Hopper sagen, ja. Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das wäre irgendwie so ganz treffend. Das ist vielleicht auch irgendwie eine wertvolle Information für alle internen Datenschutzbeauftragten, die sozusagen diesen Blick über den Tellerrand nicht haben. Aber die gibt es. Und also wir hatten, glaube ich, also 2 oder 3. Ne? Also mir fallen so zwei Namen kommen mir jetzt in den Blick, ne? Wo man so denkt so, hä? den hatte ich doch. Und dann wundert man sich, dass man da in einer anderen Akte ist. Und dann guckt man nochmal nach und dann, ne, den hat man dann gehabt. Also das gibt es. Und dann gibt es die, ich würde sie mal Hardcore-Querulanten nennen. Ne? Das hatten wir einmal, wo dann so, das war ein Kunde, der hat ein Kundenkonto angemeldet, dann irgendwie ein Newsletter bestellt, sich dann wieder abgemeldet. Wenn er das gemacht hat, dann hat er eine Betroffenauskunft gestellt. Und das hat er dann halt immer wieder getan. Irgendwann war dann, also wir sind dann nicht von Anfang an dabei gewesen, aber irgendwie so nach dem 10., 11., 12. Mal hat der Mandant dann gesagt, wollt ihr euch das mal angucken, was machen wir denn da? Und das war der einzige Fall, wo wir tatsächlich gesagt haben, das ist mal was, was so in die Richtung rechtsmissbräuchlich geht. Ne? Das machen wir noch einmal mit. Und danach machen wir es dann halt aber auch nicht mehr. Ne? Und dann haben wir das Antwortschreiben dann so vorbereitet, dass man das dann mit gutem Gewissen einer Aufsichtsbehörde auch vorlegen kann. Und das war in meiner Karriere bisher das einzige Mal, dass wir irgendwann aufgehört haben, auf betroffenen Begehren eine Antwort zu schreiben, weil wir gesagt haben, das ist rechtsmissbräuchlich und da lassen wir es jetzt mal drauf ankommen. Und es ist nichts passiert. Es hat einfach aufgehört.
Aber
es
ist ohne Aufsichtsbehörde dann zu Ende gegangen.
Ohne Aufsichtsbehörde, ja. Der Betroffene hat sich bis heute nicht mehr gemeldet. Zumindest habe ich es nicht mehr mitgekriegt.
Okay. Ja. Krass.
Genau. Haben wir das Thema bearbeitet? Ich würde sagen, ja, oder? Fällt dir noch was ein?
Ich gucke mal auf unsere Aufzeichnungsuhr. Es ist schon eine sehr lange Folge. Ich habe tatsächlich das Bedürfnis, noch einen Sachverhalt so kurz zu erklären, weil ich glaube, der wird sich wiederholen. Und zwar habe ich jetzt schon mehrfach E-Mails bekommen von scheinbar betroffenen Personen, die dann zum Beispiel eine Auskunftsanfrage gestellt haben. Und wenn man da mal reingeschaut hat, also die haben da meistens nicht sowas wie Kundennummer genannt. Die E-Mail war dann von irgendwelchen Plattformen, die in erster Linie mal von weiter her kamen. Und scheinbar, also sie haben den Eindruck vermittelt, als wäre es irgendeine Plattform, wo dann geholfen wird, die betroffenen Rechte wahrzunehmen. Grundsätzliches Merkmal, ich habe schon beim ersten Mal einfach nachgefragt, weil wir diese Person mit der E-Mail-Adresse und mangels weiterer Detailinformationen gar nicht zuordnen konnten, auf die E-Mail zu antworten und einfach darum zu bitten, nochmal irgendwas mehr zu liefern, eine Kundennummer, irgendwas Bekanntes, weil mit einem Allerweltsnamen und einer E-Mail-Adresse, die unbekannt ist, kann man einfach dann die Person nicht klar identifizieren, wenn sonst nichts drin ist. Und regelmäßig ist auch keine Antwort bekommen. Insofern habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, jedes Mal, wenn jetzt so eine Anfrage kommt, bitte mal kurz nachfragen. Und damit war immer dokumentiert, der Drops eigentlich gelutscht aus meiner Sicht. Weil wir konnten auch immer darlegen, es war nicht identifizierbar, die betroffene Person. Und vor allen Dingen war auch nicht prüfbar, wir müssen ja eventuell auch mal prüfen, ob die Person die ist, die sie behauptet zu sein. Und das war auch nicht machbar. Ich möchte das bewusst davon trennen. Ich habe mal mit dem Podcast der Datenschützer eine Folge zu Weipel gemacht. Das ist eine deutsche Plattform, die sowas macht. Die meine ich damit ausdrücklich nicht, nur damit es jetzt hier keine Missverständnisse gibt, weil dahinter steckt dann eher eine gut gemeinte Idee. Aber gerade wenn die von weiter her kommen mit irgendwelchen ausländischen Domains, aber trotzdem in deutscher Sprache sind, da sollte man vielleicht sich einmal kurz Rat einholen. Aber das sind dann typischerweise Anfragen, die man dann relativ schnell abhandeln kann.
Ja, sehr wertvoller Hinweis. Die kennen wir tatsächlich auch, aber ne, also die lassen sich dann, wie gesagt, durch so eine Rückfrage sehr elegant hier aushebeln. Ne? Ja.
Ja, fein. Ich glaube auch. Dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausführlich heute darüber gesprochen. Wenn trotzdem Fragen sind, dann bin ich mal gespannt, was denn da noch fehlen könnte.
Genau. Ja, ein durchaus sehr wichtiges Thema. Genau, in der nächsten Folge geht es weiter mit unseren Themen aus dem Datenschutzmanagement. Wir erzählen dir, womit wir uns im Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte beschäftigen und vor allem, wie wir das genau machen. Wenn du Fragen hast oder uns einmal erzählen möchtest, wie du die Aufgaben im Datenschutz stemmst, dann schreib uns doch eine Nachricht oder eine E-Mail. Alle Infos findest du in den Shownotes. Das war's von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und von mir war's das auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.